Ein Gerichtssaal an einem Ort, an dem wir mit diesem Podcast noch nicht gewesen sind. Ein 44 Jahre alter Mann ist im August 2022 eines Verbrechens angeklagt, das so noch nicht vor diesem Gericht verhandelt wurde. Auch deshalb ist die Aufmerksamkeit für diesen Fall groß. Der Angeklagte selbst bleibt dem Gerichtstermin fern. Einer Strafe entgeht er dadurch aber nicht. Er wird schuldig gesprochen und kassiert eine Geldstrafe. Stadt, Land.
Was?
Eine Podcast-Reise zu Orten, an denen sich mystische, sonderbare und spannende Geschichten zugetragen haben sollen.
Mit Domescu und Nicole.
Ah.
Stopp.
Hallo Nicole, du bist von der Buchmesse zurück. Willst du uns einmal kurz sagen, wie es gewesen ist?
Ja, ich bin wieder zurück und es war auch ganz, ganz toll. Ich war zum ersten Mal auf der Frankfurter Buchmesse. Es hat ganz viel Spaß gemacht. Allerdings habe ich ein bisschen unterschätzt, wie viel Vorbereitung nötig war und wie fertig ich danach war. Und dementsprechend habt ihr es jetzt schon durch die Einleitung gemerkt. Domescu war so lieb und ist quasi eingesprungen, damit ich noch ein bisschen mehr Zeit habe, meine nächste Folge vorzubereiten.
Genau, ich übernehme hier die 41. Folge von Stadt, Land, was? Um das mal transparent zu machen, Nicole hat mir dann einfach, ja, fernab des Mikros einen neuen Buchstaben ausgelost, ganz genauso, wie wir das sonst vor dem Mikrofon machen. Aber ja, diesmal haben wir es eben anders gemacht. Und bei mir ist, was für ein Buchstabe ist rausgekommen?
U wie Uwe.
U wie Uwe ist rausgekommen. Das bedeutet natürlich auch im Umkehrschluss, dass Nicole in der kommenden Folge, also in 2 Wochen, dann die Folge zu dem Buchstaben erzählt, den ich ihr letztes Mal ausgelost habe, das R.
Ganz genau. Und da habe ich auch schon eine Geschichte, die habe ich schon ein bisschen anrecherchiert, aber ich musste auf jeden Fall noch so ein bisschen in die Gänge kommen.
Das bekommen wir hin. Was allerdings jetzt auch dieser Tausch mit sich bringt, und ich hoffe, du bist dir dessen bewusst, du übernimmst hier die 50. Folge Stadtland was.
Oh, da muss ich mir was Besonderes überlegen.
Ja, das bin ich dann mit diesem Tausch losgeworden. Aber bevor wir an die 50. Folge denken, denken wir jetzt erstmal an Folge 41. Und Folge 41 dreht sich um den Buchstaben U. Und du hast bestimmt auch schon die eine oder andere Idee, wo es hingeht.
Jein, also als du jetzt erzählt hast, dass es irgendwie was mit einem Verbrechen zu tun hat, habe ich mich gefragt, ob das irgendwas mit diesem Una-Bomber wohl zu tun haben könnte. Aber ich glaube, das hat ja jetzt gar nicht in der Stadt mit U gespielt. Nee. Der hieß einfach aus anderen Gründen so. Trotzdem würde ich dann jetzt einfach mal Unna in den Raum werfen.
Unna, die Stadt in NRW?
Ja.
Nein, die ist es nicht.
Dann vielleicht Utah in den USA.
Auch das ist es nicht.
Dann habe ich noch einen dritten Versuch. Und was haben wir denn noch so für Orte? Mir fallen natürlich jetzt wieder nur Länder ein. Unterfranken.
Unterfranken, die Region in Deutschland. Die ist es auch nicht und es ist auch kein Land und keine Stadt. Es ist ein Berg.
Ah.
Und zwar der Berg mit dem Namen Uluru. Hast du von dem schon mal gehört?
Nee, habe ich nicht.
Vielleicht hast du von ihm schon mal gehört, wenn ich dir ein Foto von ihm zeige.
Darf ich mir das erste Foto
angucken?
Du darfst
dir damit das erste Foto anschauen.
Ihr findet natürlich alle Fotos, die Domescu mir heute zeigt, auf unserem Instagram-Kanal Stadtlandwas, genauso wie auf TikTok und Facebook. Und ja, tatsächlich, das ist doch in Australien.
Richtig.
Und das ist dieses, naja, Symbolbild, was auch immer in Schulbüchern gezeigt wurde, wenn man über die Aborigines gesprochen hat.
Richtig.
Das ist dieser orangene Berg, der so aussieht, als würde er so aus Sandstein bestehen.
Er besteht auch aus Sandstein.
Er besteht auch aus Sandstein, na herrlich.
Genau, das ist der Uluru. Der Uluru ist ein sogenannter Inselberg im australischen Northern Territory, also dem Bundesstaat, der in der Mitte des Landes ganz im Norden liegt. In Australien waren wir bisher noch nicht gewesen, ne?
Nee, weder genau. Mit dem Podcast noch physisch.
Noch physisch, genau. Also erzähle ich dir jetzt erstmal ein bisschen zu diesem Berg auf diesem Kontinent, den wir für uns ganz neu erschließen. Der Uluru erhebt sich mit rund 350 Metern über seinem Umland der zentralaustralischen Wüste. Die Spitze liegt damit rund 860 Meter über dem Meeresspiegel und auch in die Breite sind die Maße imposant. Der Berg ist bis zu 3 Kilometer lang und bis zu 2 Kilometer breit. Rund um den Uluru erstreckt sich auf mehr als 1300 Quadratkilometern ein riesiger Nationalpark, in dem etwas mehr als 20 einheimische Säugetierarten, einst sollen es sogar mehr als 46 gewesen sein, leben.
Wow. Und ich glaube, das Krasse an dem Uluru ist doch auch, dass da weit und breit dann keine anderen Berge sind, oder? Zumindest sah das immer in den Schulbüchern so aus.
Es gibt noch einen weiteren Berg, der auch in dieser Wüste liegt, aber ansonsten ist da nichts. Deshalb heißt das auch Inselberg, das ist das, was ich gemeint habe. Das ist jetzt nicht Teil eines großen Felsmassivs.
Ah ja, okay.
Sondern eben, der steht da für sich und ein paar Kilometer weiter ist nochmal so ein Bergmassiv, aber ansonsten ist da halt nichts.
Ja, schon abgefahren.
Nicht mehr zu finden etwa, seitdem sie ausgestorben sind, sind verschiedene Eidechsen, Fuchskusus, das ist eine kleine Possumart, oder auch verschiedene Kängurus, darunter auch das Zottelhasenkänguru.
Oh, das klingt richtig süß.
Ja, das habe ich mir gedacht, deshalb darfst du dir davon auch ein Bild anschauen. Du bekommst aber dazu noch die Information, dass die Indigenen, die dort leben, das nicht Zottelhasenkänguru nennen, wie du dir sicherlich gedacht hast, sondern Mala, M-A-L-A. Das merkt ihr mal für den Hinterkopf, das wird nochmal wichtig.
Das sieht sehr, sehr niedlich aus. Das sieht aus wie so eine Mischung aus Hase und Maus.
Mhm. Und Känguru hoffentlich.
Und Känguru. Und es sieht wirklich sehr wuschelig und flauschig aus und einfach sehr niedlich. Also ich würde es gern streicheln.
Ja, das glaube ich. Das würden viele. Es gibt es auch noch. Es ist jetzt halt nur in der Region halt ausgestorben, muss man sagen.
Okay.
Es gibt aber Überlegungen, es dort wieder anzusiedeln.
Ich würde mich sehr freuen für den Wuschelhasenkänguru.
Zottel.
Zottel.
Naja, entsprechend, also es gibt diese Berge, es gibt diese Wüste, es gibt da viele Tiere und dementsprechend ist der Nationalpark, der nach dem Uluru und dem weiteren Felsmassiv, das dort in der Nähe ist, von dem ich auch vorhin gesprochen habe, das zieht viele Touristen an. In der Saison 2023-24, von der ich leider nicht weiß, wie viele Monate sie umfasst, waren mehr als 250.000 BesucherInnen in dem Nationalpark. Und wenn ich mir die Zahl anderer Jahre anschaue, denke ich, dass es eher eine Periode von weniger als 12 Monaten war. Der Eintritt in den Park kostet, by the way, 38 australische Dollar, das sind rund 18 Euro. Kinder unter 18 Jahren kommen aber kostenlos rein und es gibt zahlreiche geführte Wanderungen und verschiedene Wanderrouten.
Ich habe jetzt gar keinen Vergleich, wie viel, also ob man bei anderen Nationalparks was zahlt und wenn ja, wie viel. Aber ich finde, das klingt jetzt fair dafür, dass dann da ja irgendwie auch wahrscheinlich irgendwelche Ranger sich drum kümmern um diesen Nationalpark und darauf achten, dass da alles ja mit rechten Dingen zugeht und die Menschen das dann nicht zerstören.
Ich finde das auch fair. Ich wäre ja letztens fast auf den Vesuv gefahren, wenn die Tour nicht abgesagt worden wäre wegen zu viel Regen. Und da zahlt man auch, um in den ich glaube, das ist auch so ein Parco Nazionale, der da halt oben, weil da auch Natur und Tiere und so sind, da zahlt man auch einen Eintritt für. Ich weiß aber nicht mehr, wie hoch der ist, weil ich eine Tour mitgebucht habe, wo da schon drin war.
Ah ja, okay.
Einer, der sich auf jeden Fall vor einigen Jahren entschieden hat, den Uluru Nationalpark zu besuchen, war der Australier Simon Day. Sein Besuch endete aber nicht nur mit einem schönen Sonnenuntergang vor oder hinter dem Uluru, sondern er endete vor Gericht. Er ist nämlich der Angeklagte aus dem Prozess, von dem ich dir eingangs erzählt habe. Und hast du eine Idee, warum sein Besuch in dem Nationalpark vor Gericht endete?
Wahrscheinlich hat er sich nicht an die Regeln gehalten. Also ich vermute, er hat entweder irgendwas im Nationalpark gemacht, was man dort nicht machen darf. Also jetzt, keine Ahnung, er hat wahrscheinlich jetzt nicht in Anführungsstrichen nur ein Feuer gelegt, weil dann hätte er es wahrscheinlich nicht in deine Podcast-Folge geschafft. Aber eben irgendwie sowas in der Art, was man dort nicht tun darf. Mhm. Oder er hat vielleicht versucht, ein Tier zu klauen.
Mhm.
Oder ein Tier dort hinzuzufügen, was da nicht hingehört.
Genau, ich hatte ja in meiner Einleitung gesagt, es ist etwas, weswegen vor ihm noch niemand vor Gericht stand. Aber du bist mit deiner ersten Theorie sehr, sehr nah dran und beziehungsweise du hast es eigentlich richtig, du hast nur nicht gesagt, welche Regel er gebrochen hat. Denn Simon Day wurde im August 2022 zu einer Geldstrafe von 2.500 australischen Dollar, das sind heute rund 1.400 Euro, verurteilt, wegen zwei Straftatbeständen. Wegen Betreten eines Sperrgebiets und Betreten oder Bereiten eines Commonwealth-Reservats. Denn Simon Day ist auf den Uluru geklettert. Und das, obwohl das seit dem 26. Oktober 2019 verboten ist.
Ah. Du wirst wahrscheinlich gleich darauf eingehen, warum das verboten
ist. Oh ja, das ist der Inhalt dieser Folge.
Okay.
Beschlossen wurde das Verbot bereits im November 2017 in der Verwaltung des Nationalparks. Und dass es überhaupt so weit kam zu diesem Verbot, war ein langer und für die indigenen Anangu auch ein immer wieder schmerzhafter Prozess. Anangu ist eine Selbstbezeichnung mehrerer Aborigine-Stämme, die rund um den Uluru leben. Aborigines, das sind, ich erzähle es einmal noch für alle unsere Zuhörenden, die Ureinwohnenden Australiens, und sie kam vor rund 60.000 Jahren nach Australien, und weil wir hier lange keine Flagge mehr gesehen haben, obwohl wir am Anfang sehr viele Flaggen gezeigt haben, darfst du dir jetzt nochmal ein Foto von der Flagge der Aborigines anschauen.
Oh, das ist mal verhältnismäßig eine schöne Flagge und auch eine, die, finde ich, Sinn ergibt. Also oft haben Flaggen ja einfach irgendwie so random irgendwelche Farben, denen man dann im Nachhinein eine Bedeutung zuschreibt. Diese Flagge ist, hat so zwei Streifen, oben schwarz und unten rot. Und in der Mitte ist ein gelber Kreis. Und ich finde, das sieht dann sofort aus wie, also zum einen unten die rote Erde, wie auch beim Uluru. Und dann ist es halt quasi so wie ein Sonnenuntergang.
Stimmt. Jetzt hätte ich mich natürlich mal fragen müssen oder hätte mir die Mühe machen können zu gucken, was diese Flagge bedeutet. Aber ich finde sie auch sehr schön und deine Interpretation erst recht.
Ja, also vielleicht heißt es auch was vollkommen anderes, aber ich finde, diese Flagge passt irgendwie so intuitiv besser zu dem Land, das die Leute dort bevölkern, als es jetzt irgendwie so eine schwarz-rot-goldene Flagge tut.
Das stimmt. Auch vielleicht besser als ein Union Jack und das Kreuz des Südens.
Ja.
Kommen wir dann also zu den Anangu und warum das Betreten des Uluru heute verboten ist. Denn für die Anangu ist der Berg heilig. Die ersten Menschen ließen sich hier an dem Berg vor mehr als 10.000 Jahren nieder und er hat Einzug in die Mythologie der Ureinwohner gefunden. Und zwar in die sogenannten Traumzeitlegenden. Diese handeln von einer Welt, in der Raum und Zeit nicht wirklich eine Rolle zu spielen scheinen und aus denen dann aber die reale Gegenwart hervorgeht bzw. zu erklären ist. Heißt, es gibt wie in jeder Religion oder Mythologie Erklärungen für Dinge, die man tatsächlich sieht, wie zum Beispiel den Uluru selbst. Und ich würde dir natürlich gerne die Traumzeitgeschichten, die sich um den Uluru ranken, erzählen. Die kann man an verschiedenen Stellen im Internet nachlesen, wenn man möchte. Das werde ich aber nur in maximal abgespeckter Form tun, denn die Traumzeitgeschichten der Aborigines sind Teil der spirituellen und kulturellen Eigentums der jeweiligen Gemeinschaft und in diesem Fall eben der Anangu. Man darf diese Geschichten nicht ohne ausdrückliche Erlaubnis der Gemeinschaft erzählen und veröffentlichen und dementsprechend werde ich das auch nicht tun. Nur so viel, es gibt mehrere Geschichten, in denen auch erklärt wird, warum der Uluru aussieht, wie er heute aussieht. Es kommen sogenannte Mala-Menschen vor, also Menschen, die nach diesem Hasenkänguru benannt sind. Und es kommen Geschehnisse vor, die den Geschichten in der Bibel oder auch der griechischen Mythologie tatsächlich ähneln. Und sie machen den Uluru eben zu einem der höchst heiligsten Orte dieser Kultur.
Das klingt auf jeden Fall super spannend. Also ich kann sehr gut verstehen, warum du das dann jetzt eben nicht im Detail irgendwie wiedergibst. Und ich finde es auch gut, dass die ihre Geschichten schützen lassen haben. Es klingt auf jeden Fall super interessant.
Auch auf der Website des Nationalparks findet sich tatsächlich nicht viel mehr als das, was ich erzählt habe, plus der Hinweis, dass man sich die Geschichte dort gerne von Anangu erzählen lassen kann, aber dass eben der Nationalpark selbst nicht die Erlaubnis hat und auch nicht die Erlaubnis weitergibt, diese Geschichten zu erzählen.
Ah, okay. Wahrscheinlich leben solche Geschichten ja auch davon, dass sie dann sowieso auch mündlich wiedergegeben werden.
Ja, die Traumzeitgeschichten sind extrem, also kommen aus der mündlichen Überlieferung. Total. Ja, sind extrem mit mündlicher Überlieferung verbunden.
Aber das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass dann einfach so ein Ort, wo zum einen ja auch schon seit so einer langen Zeit, die man ja gar nicht begreifen kann, wie viele Jahre und Generationen von Menschen das sind, dass dann eben dieser Berg, der da ja so irgendwie so wirklich aus dem Nichts und dann auch noch in dieser besonderen Farbe dann erscheint, dass der einfach auch mystisch so aufgeladen ist.
Absolut, also das kann man total verstehen. Und dieser Berg war eben auch über viele, viele tausend Jahre blieb er einer der heiligsten Orte quasi des gesamten Kontinents bis ins Jahr 1870. bis eine Katastrophe über die australische Wüste hereinbrach, die in den Jahrhunderten zuvor bereits über viele andere Teile der Welt hereingebrochen ist.
Lass mich raten, der Kolonialismus.
Ja, Europäer. Die ersten Europäer erreichten die Gegend rund um den Uluru in den frühen 1870er Jahren. 1872 wurde der Uluru erstmals von den Europäern kartiert, aber natürlich nicht als Uluru, das ist die indigene Bezeichnung für diesen Berg, sondern unter einem Namen, den viele Menschen in Europa sicher heute noch viel, viel besser kennen und der auch in deinem Atlas gestanden haben wird, Ayers Rock.
Ja, stimmt. Ja, hast vollkommen recht.
Und dieser Name sagt auch recht viel über das Selbstverständnis der Europäer aus, denn sie nannten den Berg Ayers Rock nach dem selbstverständlich in England geborenen ehemaligen südaustralischen Premierminister Henry Ayers.
Ja, das klingt schon wieder sehr kolonialistisch.
In den folgenden Jahren ging es allerdings weniger um den Berg selbst als um das Land drumherum. Immer wieder gab es Konflikte zwischen den Anangu und den Kolonialisten. Diese endeten erst, als die Unterdrücker den Aborigines in den frühen 1920er Jahren Reservate zuteilten. Rund um den Uluru entstand das Petermann-Reservat. Das wurde aber bereits 1940 wieder verkleinert, um Europäern die Suche nach Gold zu ermöglichen. Und mit dieser Ansiedlung der europäischen Goldsucher begann auch langsam das Zeitalter des Tourismus in der Region. Und so wurden im Jahr 1948 die ersten Autostraßen zum Uluru gebaut, 1950 gab es die ersten Reisebusverbindungen und 1958 wurde das Gebiet, das heute der Nationalpark ist, inklusive des Berges, aus dem Reservat ausgegliedert, um dort den Tourismus noch besser fördern zu können.
Yay.
Es wurde eine Landebahn am Berg gebaut und es wurden Hotellizenzen vergeben. Im Jahr 1963 wurde dann eine Kette am Berg befestigt, um TouristInnen den Aufstieg auf den Uluru zu erleichtern. Und das, obwohl die Anangu den Uluru wegen seiner spirituellen Bedeutung selbst überhaupt nicht bestiegen.
Boah, das muss halt auch schon einfach richtig scheiße gewesen sein und die müssen sich da richtig ohnmächtig gefühlt haben. Und das ist halt schon irgendwie immer wieder faszinierend, wie Europäer und generell auch weiße Menschen sich für so lange Zeit und teilweise auch immer noch für die Krone der Schöpfung halten konnten.
Absolut. Und das sieht man, finde ich, hier irgendwie so ganz besonders, weil man sich, wenn man es gut mit den europäischen Siedlern dort meint, sich nicht damit beschäftigt haben und wenn man es schlecht mit ihnen meint, sich einfach drüber hinweggesetzt haben.
Ja.
Und ja, das ist hier sehr sichtbar, denn Touristen bestiegen den Uluru und das auch durchaus in Massen. Gerade auch, weil der Aufstieg auf den windigen und durchaus auch rutschigen Berg durch die montierte Kette natürlich leichter wurde. Im Jahr 2010 bestiegen etwa 30% aller Besucher des Nationalparks den Berg und darunter waren auch viele Kinder, weil das mit dieser Kette eben leicht ging. Doch es ging nicht nur um das Normale, den Berg erklimmen, immer mehr Menschen kamen auch zum richtigen Klettern an den Uluru, um sich an den steilen Wänden richtig hoch zu klettern. Und tatsächlich hat das auch einige Todesopfer gefordert, denn bis zum Jahr 2018 waren auf diese Weise 37 Menschen am Uluru gestorben. Und einer dieser Menschen, der mal auf dem Uluru war und der dort auch gekraxelt ist, den haben wir in mehreren unserer Folgen zumindest schon mal gestreift. Hast du eine Ahnung?
Oh. Also ich habe jetzt gerade spontan an Reinhold Messner?
Es war der italienische Bergsteiger Reinhold Messner. Und der hat vor wenigen Jahren in der Süddeutschen Zeitung auch darüber gesprochen und hat dort gesagt, ich bin über den Klettersteig hochgelaufen, habe den Berg umrundet und auch mehrere Kletterrouten ausprobiert. Das war Anfang der 80er Jahre und Messner erklärt in dem Interview auch, nachdem ich mich in den vergangenen Jahrzehnten verstärkt mit der mythologischen Bedeutung von Bergen für verschiedene Religionen und Kulturkreise beschäftigt habe, muss ich natürlich zugeben, dass es richtig ist, den Uluru nicht zu betreten. Insgesamt wirkt das Interview tatsächlich für so die durchschnittlichen Dinge, die Reinhold Messner so in den letzten 15, 20 Jahren gesagt hat, sehr reflektiert. Und auch wenn es nicht bis in den letzten Satz durchreflektiert ist. Denn Messner sagt auch, in den 80ern, als er den Uluru bestiegen habe, habe es die Diskussion noch nicht gegeben. Und das halte ich tatsächlich für nicht ganz richtig. Wobei man natürlich sagen muss, dass ich mir vorstellen kann, dass er als europäischer Bergsteiger nicht mitbekommen hat, dass sich vielleicht Aborigines vor Ort irgendwie bei der Regierung beklagt haben. Ja. Es gab das Internet nicht, nicht jede Diskussion kam zu jedem durch. Und von daher sage ich jetzt einfach mal, im Zweifel für den Angeklagten, er wird es vielleicht nicht mitbekommen haben in seiner Bergsteiger-Bubble.
Ja, das denke ich auch. Also auch jetzt, dass du, also die Todesfälle zum Beispiel erwähnt hast oder dass dann halt da Leute mit ihren Kindern hoch sind und so. Ich glaube, das ist dann halt schwierig, so die einzelnen Individuen dafür zu verurteilen, wenn ihnen ja vorher von der ganzen Industrie und ja auch der australischen Regierung mitgeteilt wurde, ja, mach das mal, das ist total cool und total fun und so. Und also es hat natürlich trotzdem was mit Ignoranz zu tun, sich da nicht damit zu beschäftigen, wer lebt denn da eigentlich? Aber ich glaube, dann kann man halt auch nicht unbedingt die einzelnen TouristInnen dafür verantwortlich machen, gerade wenn es halt das Internet noch nicht gab und es einfach diese Informationsmöglichkeiten auch nicht so gab wie heute und dann vielleicht solche Beschwerden von den Einwohnenden dann auch ja quasi mundtot gemacht wurden.
Das stimmt, hast du völlig recht. Dass es die Diskussion aber bereits in Australien gegeben haben muss, zeigen die Geschehnisse, die sich tatsächlich unmittelbar nach Messners Uluru-Besteigung tatsächlich auch abgespielt haben. Jetzt nicht wegen Messners Besteigung, aber tatsächlich in den Jahren danach. Denn im Jahr 1985 ging der Nationalpark und damit auch der Berg wieder in den Besitz der Anangu über. Die mussten das Land allerdings im Zuge der Rückgabe für 99 Jahre an die australische Nationalparkbehörde verpachten. Das heißt, die Pacht läuft noch bis ins Jahr 2084.
Das ist so absurd. Also, dass die das dann auch verpachten müssen, obwohl ja einfach, also so eine Regierung hat ja nicht, die besitzt das ja nicht.
Regierungen besitzen Land ja schon. Also in Deutschland ist es ja zum Beispiel, ne? Also
ja, nur aber, halt, ja. Aber also es wurde denen ja quasi schon irgendwie weggenommen.
Genau.
Und dann halt auch gleich für 99 Jahre, was ja auch wieder so eine Zeit ist, die so absurd lang ist, weil es halt sowohl von den Regierenden als auch von den Einwohnenden, die diesem Deal zugestimmt haben, ja deren Generation übersteigt.
Ja, absolut.
Und auch die derer Kinder im Prinzip.
Ja, total. Also man muss halt sagen, dass das schon auch so ist, dass die Anangu jetzt auch ein gewisses Mitspracherecht in diesem Nationalpark, in dieser Verwaltung haben. Aber es ist natürlich schon so, dass das eher so aufgeschoben ist und die australische Regierung hat halt gesagt, ja, keine Ahnung, was wir dann in 99 Jahren machen, mal gucken, uns fällt dann schon was ein, ist jetzt meine Interpretation an diesen Hintergedanken.
Ja, und auch mit Klimawandel, Klimakrise im Hinterkopf sind 99 Jahre einfach eine extrem lange Zeit. Aber also ja, trotzdem gut, dass sie da jetzt ein Mitspracherecht erwirken konnten und dass sie da jetzt auch im Nationalpark halt mitwirken können. Das ist ja schon irgendwie mehr als manch anderen Völkern zugestanden wird, denen im Rahmen von Imperialismus und Kolonisierung was weggenommen wurde.
Absolut. Und irgendwie finde ich auch, dass die zeitliche Abfolge der Ereignisse so super schnell ist. Noch in den 50er Jahren ging es weiter, dass ihnen die Sachen immer mehr weggenommen werden. Und jetzt in den 80ern, nur in Anführungszeichen 30 Jahre später, eine Generation später, ja, geht die Entwicklung schon wieder zurück. Darf man natürlich nicht vergessen, dass in der Zwischenzeit auch viele andere Staaten auf dem afrikanischen Kontinent beispielsweise ihre Souveränität endlich erlangen konnten nach der kolonialen Fremdbestimmung. Aber trotzdem finde ich, da ist dazwischen nicht viel Zeit gewesen.
Ja, das stimmt.
In den folgenden Jahren wurde der Nationalpark erst im Jahr 1987 als Weltnaturerbe und im Jahr 1994 dann durch die Anerkennung der kulturellen Bedeutung für die Anangu auch zum UNESCO-Weltkulturerbe ernannt. Das Besteigen des Berges hörte aber mit dem Wechsel der Besitzverhältnisse und auch mit der Anerkennung als Weltkulturerbe nicht auf. Der Tourismus im Park und auf dem Berg nahm immer weiter zu. Es wurde immer schwerer, die zunehmende Zahl an Besuchenden mit dem Erhalt kultureller Werte in Einklang zu bringen. Und immer wieder gab es dann die Forderung, die Besteigung des Berges zu untersagen. Doch für den wirtschaftlichen Erfolg entschied man sich lange Zeit dagegen. Und das, obwohl der immer mehr zunehmende Tourismus kaum zu übersehen war. Besucher ließen ihren Müll liegen, verrichteten ihre Notdurft auf dem heiligen Felsen und...
Boah, das ist so krass, ne? Wie respektlos Menschen einfach sind.
Ja, also in dem Artikel, den ich dazu gefunden habe, hieß es wegen der fehlenden Toiletten. Und natürlich, wenn du da 3 Stunden rauf und runter gehst, musst du deine Notdurft möglicherweise irgendwo verrichten. Und ich nehme...
Aber da machst du halt, wie wenn dein Hund irgendwo hinkackt. Mhm. Ich meine, wenn man da hinpinkelt, das ist auch schon respektlos, aber das trocknet ja dann schnell. Das wird dann halt wahrscheinlich nicht das Drama gewesen sein. Und wenn du halt da oben auf dem Berg kackst, dann nimm dir halt eine Plastiktüte mit und nimm es wieder runter.
Genau, also ich finde, es ist auch nochmal ein Unterschied. Ich habe jetzt auch daran gedacht, wie ist das denn, wenn man jetzt auf den Ben Nevis in Schottland geht? Da muss man natürlich irgendwann vielleicht mal pinkeln. Aber dann macht man das und weiß, das ist halt ein random Berg. Der ist auch irgendwie wichtig, weil es der höchste in Großbritannien ist, aber das ist ein random Berg. Und da muss man halt wieder sagen, da könnte man doch Schilder aufstellen, hier bitte nicht die Notdurft verrichten, 3 Stunden könnt ihr mal zusammenhalten.
Ja,
oder nicht?
Ja, voll.
Am Ende war es dann tatsächlich die Maßlosigkeit der TouristInnen, die tatsächlich Bewegung in die Sache brachte. Einige schlugen Golfbälle vom Fels ab, es gab verschiedene Berichte über Nacktheit und eine damals 25 Jahre alte Frau aus Frankreich filmte sich dabei, wie sie auf dem Uluru strippte.
Ja, da fehlen mir echt die Worte. Da gab's doch, war das das, was dann so in den Medien war, oder war da nicht noch irgendwie, mir kommt gerade so eine dunkle Erinnerung, ich glaube, das war aber von irgendeinem anderen heiligen Ort, wo auch so weiße TouristInnen, war das nicht irgendwie auf Bali oder so?
Ich glaube, jetzt bin ich wieder ganz unsicher, aber ich glaube tatsächlich, irgendein holländischer Tourist hat in Indien seinen Penis rausgeholt und an dem Tempel gerieben.
Ja, irgendwie sowas, ne?
Mhm.
Ja.
Also, was bei dieser Frau noch zusätzlich hinzukommt, ist eine gewisse, also abgesehen von dieser Ignoranz, auch ein gewisser Rassismus und Unwissenheit gegenüber den Anangu. Denn sie hat natürlich später im australischen Fernsehen auch noch, nachdem es den Shitstorm gab, Interviews dazu gegeben und hat erklärt, das sei ja keine Beleidigung, sondern eine Hommage an die indigenen Ureinwohnenden, die ja auch viel nackt gewesen seien.
Ach Gott, ey, ja. Was soll man dazu sagen? Also allein, dass diese Frau überhaupt interviewt wurde und noch ein Sprachrohr bekommen hat, ist halt schon wirklich sehr fragwürdig.
Ja, und entsprechend wurde im Anschluss daran die Forderung aus der indigenen Community immer lauter, das Besteigen des Uluru zu verbieten. Und tatsächlich sprachen sich auch immer mehr weiße AustralierInnen dafür aus, das Besteigen des Ulurus zu verbieten. Und das steigerte sich, bis dann im November 2017 die Verwaltung des Nationalparks und die Anangu sich darauf einigten, das Besteigen endgültig zu verbieten. Auch allerdings, und das muss man als Geschmäckler dazu sagen, weil das Interesse an der Besteigung etwas sank. Denn im Jahr 2017 klettert nur noch 16% der Nationalparkbesuchenden auf den Berg und es gab wohl mal, das habe ich aber nicht ganz fest gefunden, die Abmachung, dass, wenn das Interesse unter 20% sinkt, dass es dann verboten wird.
Okay.
Aber ich würde sagen, verboten ist verboten.
Ja.
Ist erstmal die Hauptsache. Aber wie du ja weißt, waren zwischen dem Aussprechen des Verbots und dem Inkrafttreten des Verbots lagen noch 2 Jahre. Und in der Zeit zog der Tourismus nochmal richtig an. Je näher das Verbot rückte, umso mehr Menschen wollten noch einmal auf den Uluru. Und die jetzt ja nun wirklich im Wissen, dass das nicht gut ist.
Ja, und dass es ja auch Gründe für dieses Verbot gibt.
Genau, also jetzt die Menschen, die jetzt dann noch unbedingt drauf wollten, die wussten, es gibt Gründe, warum man da eigentlich nicht drauf sollte. Aber dieser Massenansturm führte teils zu kuriosen Szenen und das darfst du dir jetzt auf einem Bild anschauen. Unsere Zuhörenden dürfen das leider nicht. Die müssen mit einem Link vorlieb nehmen, den ich ihnen schicke, denn ich habe keine Rechte an diesem Bild.
Ja, das sieht so ein bisschen aus wie dieses eine Bild, was, glaube ich, auch erst rund um den Jahreswechsel letztes Jahr vom Mount Everest so viral ging. Also man sieht halt wirklich Massen von Menschen, die da diesen einen Pfad den Berg hochgehen. Nur, dass der natürlich deutlich, deutlich niedriger ist als der Mount Everest und dementsprechend die jetzt nicht diese Ausrüstung dabei haben, wie es beim Mount Everest der Fall war und dementsprechend auch deutlich weniger gefährlich ist.
Ja, genau. Rutschfeste Schuhe und ein fester Tritt reichen theoretisch, um den Uluru zu besteigen.
Ja, aber es sind halt wirklich absurd viele Menschen. Ja, das sieht aus, als würden die gerade irgendwie alle zu irgendeiner Veranstaltung hinlaufen.
Man muss auch sagen, es ist quasi eine Veranstaltung, weil das Foto ist aufgenommen am 26. Oktober 2019. Es ist der letzte Tag, an dem das Besteigen des Uluru erlaubt war. Und laut einem BBC-Bericht waren übrigens die letzten beiden Menschen, die auf dem Berg waren, die dann auch von den Aborigine, weil Stichzeit war 16 Uhr und da hatten wohl 2 Grade, waren rund um 16 Uhr noch drauf und waren wohl zu langsam und Aborigine hätten dann wohl sogar noch gerufen, jetzt kommt er endlich runter. Und das sollen laut einem BBC-Bericht 2 Männer aus Deutschland gewesen sein.
Na klar.
Dass es aber jetzt endlich zu diesem Verbot kam, das ja auch bis heute noch besteht, ist in der australischen Geschichte durchaus ein Meilenstein. Und auf den würde ich gerne nochmal eingehen. Denn in Australien läuft die Aufarbeitung der eigenen Kolonialgeschichte sehr schleppend. Das zeigt sich auch an den sogenannten History Wars. Diese haben sich über Jahrzehnte hingezogen und tun es eigentlich bis heute. Und sie sind so komplex, dass ich sie jetzt hier nicht auseinanderklamüsern will. Aber im Kern geht es um zwei vollständig konträre Darstellungen davon, wie die Kolonisation Australiens vonstatten gegangen war. Konservative Weiße erzählen gern die Geschichte von der humanen, friedlichen Besiedlung Australiens, bei der bestimmte Ereignisse, bei denen die Indigenen schlecht behandelt wurden, nur bedauerliche Einzelfälle gewesen seien.
Na klar, immer diese bedauerlichen Einzelfälle.
Und dann gibt es noch die Geschichte, dass die Kolonisation Australiens eine von Imperialismus, Ausbeutung, Enteignung und Misshandlung geprägte Geschichte gewesen ist. Dass es diese Debatte überhaupt gibt, ist dem Anthropologen Bill Stenner zu verdanken, der in den 50er Jahren den Begriff der Great Australian Silence prägte. Dieser bezeichnet das Aussparen des Teils der Geschichte, der die Indigenen betrifft. Und damit stieß er einiges an Entwicklung an, die, und das ist jetzt mal meine These, auch dazu führten, dass der Uluru heute nicht betreten werden darf. In den 1970er und 80er Jahren begannen mehrere HistorikerInnen sich mit dem Thema zu befassen. Sie arbeiteten zahlreiche Gräueltaten heraus und schrieben auch über einen mentalen Block, der die Australier davon abhält, die Vergangenheit zu akzeptieren. Und das ist ja auch in Deutschland so, im kollektiven Gedächtnis waren alle Großeltern meist nie Nazis, sondern alle im Widerstand und immer schon dagegen. Und das kann ja nicht sein, sonst wäre es ja nie so weit gekommen, sag ich mal so.
Mhm.
Und die History Wars spreche ich auch deshalb an, weil ich ja Historiker bin und sich an ihnen eben zeigt, was man sehr früh im Geschichtsstudium lernt. Wie Geschichte aufgeschrieben wird, hängt davon ab, wer es warum tut und wie man auf die Dinge schaut und natürlich, ob man sich überhaupt an die Fakten hält, wenn man denn Geschichte aufschreibt. Und da habe ich jetzt einige Beispiele mitgebracht, die einfach mal zeigen, wie kam es dazu, dass der Uluru weggenommen, bestiegen und jetzt nicht mehr bestiegen wird.
Aber erzählst du jetzt noch die Geschichte von dem einen Dude, der dann nach dem Verbot noch hochgeklettert ist und dann dafür eine Strafe bekommen hat? Oder war das?
Die Geschichte war es schon, ehrlich gesagt. Die Geschichte war es schon tatsächlich.
Alles klar.
In Australien gibt es zum Beispiel die Stolen Generations. Zwischen 1909 und 1969 hatte Australiens Regierung Kinder aus Aborigine-Familien entzogen, um sie an Missionsschulen zu unterrichten oder von Weißen adoptieren zu lassen. Vor allem waren Mixed-Kinder betroffen, aber nicht nur. Insgesamt sollen bis zu 30% aller indigenen Kinder in diesem Zeitraum von dem Raub betroffen gewesen sein. Es gibt rechte und konservative PublizistInnen, die versucht haben, das zu erklären oder gar komplett zu leugnen. Die Arbeit von HistorikerInnen sorgte aber dafür, dass dies nicht länger geschehen konnte und das relativ parallel zu den Neuerungen rund um den Uluru. Im Jahr 1997 erlangten die Stolen Generations durch den Bericht Bringing Them Home weltweite Aufmerksamkeit. 1998 wurde der National Sorry Day, ein total weirder Name, eingeführt, der seither jedes Jahr am 26. Mai begangen wird.
Oh, mein Geburtstag.
Allerdings fand den der damalige wirtschaftsliberale Premier John Howard nicht sonderlich toll, hat den auch, glaube ich, nie so richtig mitgefeiert. Im Jahr 2007 gewannen dann aber die australischen Sozialdemokraten die Wahl und der neue Premier Kevin Rudd sorgte für eine politische Kehrtwende. Am 13. Februar 2008, also 2 Monate nach seiner Amtseinführung, hielt er eine Rede im Parlament und er entschuldigte sich im Namen der Regierung und bat für das Unrecht, das die Kolonisatoren den Indigenen angetan hatten, um Verzeihung.
Ja, immerhin.
Und das, finde ich, ist dann schon einfach so ein Paradigmenwechsel in der Geschichte Australiens, die eben auch der Geschichte rund um den Uluru vorausgeht. Inzwischen ist es so, dass Australien inzwischen wieder einen sozialdemokratischen Ministerpräsident hat mit dem schönen Namen Anthony Albanese. Und der hatte auch ein Referendum vorgeschlagen, um eine indigene Stimme im Parlament zu verankern. Denn in Australien leben heute nur noch 3,8% Indigene, der Rest sind Nachfahren weißer Kolonisatoren. Dementsprechend fehlt ihm politisch die Repräsentation. Das Referendum wurde aber mit 60% der Stimmen abgelehnt. Vielleicht braucht es in einigen Jahren nochmal einen Versuch. Was können wir also zusammenfassen? Wirklich toll und ausgeglichen ist die Lage der Indigenen noch immer nicht. Und trotzdem würde ich gerne hoffnungsvoll aus dieser Geschichte rausgehen. Nicht damit wir auch alle unsere Augen vor diesen Machenschaften der Kolonisatoren verschließen, sondern um zu zeigen, dass sich ungerechte Situationen auch verbessern, wenn man an ihnen arbeitet. Und der Uluru gehört wieder den Aborigines. Es ist verboten, auf ihn zu klettern und das Verbot wird auch mit Kameras, Zäunen und Sicherheitspersonal überwacht. Und natürlich ist es möglich, dass es eine Dunkelziffer gibt, aber abgesehen von Simon Day ist kein Fall bekannt, dass ein Tourist oder ein weißer Australier sich über dieses Verbot hinweggesetzt hat. Und ich finde, das ist eine gute Entwicklung.
Auf jeden Fall. Ich finde es auch gut, dass der Typ dabei erwischt wurde und dann eine Strafe zahlen musste.
Ja, das war meine Geschichte zum Buchstaben U wie Uluru. Und da ich dich jetzt natürlich nicht frage, ob du mit mir mal auf den Uluru gehst, weil das sollten wir aus dieser Folge mitgenommen haben, frage ich dich, wollen wir mal in den Nationalpark und dabei helfen, dass sich die Zottelhasenkängurus dort wieder ansiedeln?
Oh ja, auf jeden Fall. Dann bringen wir den, naja, wir bringen dem wahrscheinlich nichts zu essen mit. Das wäre wahrscheinlich nicht so zielführend.
Wahrscheinlich nicht. Aber wir gucken mal, was sich dort anbietet. Es gibt dort auch Drohnenshows, wo tatsächlich Indigene diese Traumzeitgeschichten auch mit Drohnenshows erzählen. Die sind dann über dem Uluru. Das soll alles sehr spannend sein. Und ich denke, man kann da einiges tun, ohne dort die heiligen Stätten zu verletzen.
Ja. Ja, mal gucken, ob wir mal den weiten Weg nach Australien schaffen.
Mhm.
Aber auf jeden Fall danke erstmal, dass du bei mir heute einige Wissenslücken geschlossen hast und auch, naja, das sehr kolonialistisch geprägte Wissen, was ich noch aus der Schule über diesen Berg und über diese Gegend hatte, dann korrigiert hast.
Das freut mich. Ich hoffe, es war auch ein bisschen anschaulich. Danke, Simon Day, für dein Vergehen, denn du hast mir eine perfekte Brücke für diese Geschichte geliefert. Mach das aber bitte nie wieder. Und üblicherweise losen wir jetzt noch einen Buchstaben aus, das ist heute nicht nötig. Du machst in 2 Wochen eine Geschichte zum Buchstaben R.
Das mache ich.
Ich bin schon ganz gespannt. Und dann, liked uns, folgt uns, bleibt uns treu. Bis zur nächsten Woche.
Bis dann.